Radio 1. Hörbar Rust.
Und wie ich mich freue, dass Sie eingeschaltet haben. Es geht los mit Pieces von Hills and Soul. Radio 1, die Hörbarust. Herzlich willkommen nochmal zu den nächsten zwei Stunden. Wie immer sitzt hier sonntags zwischen 14 und 16 Uhr ein prominenter Mensch und hat sich die Mühe gemacht, 8 Songs aus seinem Leben herauszusuchen, die in irgendeiner Weise von Bedeutung sind. Und mit wem wir diese Reise durch die Vergangenheit und ran an die Gegenwart heute unternehmen, das erfahren Sie jetzt.
Hörbarust. Heute mit
Anna Maria Möhr, 29, Schauspielerin. Anna kommt in Ost-Berlin zur Welt. Die Eltern trennen sich, das Mädchen lebt bei seinem Vater, dem Schauspieler Ulrich Möhr, und dessen neue Frau Susanne Lothar und wechselt seinen Engagements folgend alle paar Jahre die Stadt. Mit 15 wird sie entdeckt, schmeißt die Schule und zieht zu ihrer Mutter, der Schauspielerin Jenny Grollmann, nach Berlin. Schnell wird die Filmbranche auf die junge Frau mit den großen Augen und dem großen Talent aufmerksam. 2006 stirbt ihre Mutter, ein Jahr später ihr Vater. Anna Maria Möhr, inzwischen selbst Mutter einer kleinen Tochter, bewältigt all das mit bewundernswerter Kraft. Ihre Arbeit wird losgelöst von den großen Namen ihrer Familie, wertgeschätzt und vielfach ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, Sie heute an der Hörbarust begrüßen zu dürfen.
Auch vorm Mikro nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Du hast eine relativ kleine Handtasche, habe ich gerade gesehen. Gibt es auch größere in deinem Leben?
Ja, unbedingt.
Und trifft es zu, das, was Männer sehr oft über Taschen sagen, Frauen selbst aber auch, ich kann nie etwas darin finden?
Doch, ich finde alles.
Oh.
Ich bin aber sehr ordentlich.
Wie kann man in so fächerlosen, großen Taschen eigentlich
ordentlich? Da ist einfach drin. Es gibt einfach. Da ist dann meistens das Handy drin.
Ja.
Und dann habe ich so ein kleines Taschensystem.
Wie geht das? Das ist ja super.
Heißt, eine ganz kleine Tasche, da sind dann so OBs drin oder irgendwelche Kopfschmerztabletten. Dann gibt es noch eine Tasche, da ist dann ein Pinsel drin und ein Puder und ein Lippenzeug. Und
Aha. Dann
ist schon mal, also fliegt ja nichts rum.
Das ist das System, die Tasche in der Tasche in der Tasche.
Ja. So ein bisschen
Mary Poppins. Oder wie heißen diese Puppen? Mitroschka? Nee, wie heißen die?
Ja, genau. Mitroschka. Jetzt klingt es aber komisch.
Ja, es klingt wie Mitropa so ein bisschen. Also man möge mir das bitte nachsehen.
Wir wissen ja, was wir meinen.
Ich weiß es auf jeden Fall und wer weiß, ob ich deinem Beispiel folge. Bei mir ist neulich was Umgekehrtes passiert. Also es ist nicht so, dass ich etwas in meiner Tasche gesucht und nicht mehr gefunden habe, sondern ich habe etwas in meiner Tasche gefunden, von dem ich nicht weiß, wie es dorthin gekommen ist. Und weil es zufällig die Tasche ist, die ich heute auch mit habe, möchte ich dich bitten, als Kreative, als Schauspielerin, die auch viel mit Improvisation zu tun hat, diesen Gegenstand, den ich dir jetzt überreiche, zu beschreiben, zu versuchen, zu erklären, was das ist und mir zu erzählen, wie es dazu kommt, dass der in meiner Tasche gelandet ist.
Uiuiui. Ui, ui. ich verstehe.
Ja.
Das ist ja jetzt sehr interessant.
Ja, finde ich auch.
Okay, also, ich lese jetzt nicht vor, was hier draufsteht, ne?
Also eigentlich kannst du es mal, es ist jetzt nicht so das wahnsinnig große Geheimnis, aber ich finde es schon.
Also die Frau Rust hat hier was in der Tasche, das nennt sich Ear Piercing Earrings. Da ist so eine halbgefährliche Nadel zu sehen. Darunter so ein klassischer Stecker, den man hinten ans Ohr macht, wenn man dann einen Ohrring trägt. Damit scheint man ein Loch machen zu wollen. Irritiert mich jetzt, dass du das so in deiner Tasche hast.
Ich bin auch total verwirrt. Man muss dazu sagen, das ist so eingeschweißt. Das ist so
ja,
lang
ist wie nagelneu.
So lang wie ein Mittelfinger ungefähr und sieht so ein bisschen aus wie Nähmaschinenzubehör.
Genau.
Ne? So. In so einem.
Da steht Push drauf.
Ja, ja.
Das klingt saugefährlich.
Ich kann es mir nicht erklären. Und wie wäre deine Geschichte jetzt, wenn das jetzt eine Aufnahmeprüfung wäre für so ein ganz wahnsinnig hippes New Yorker Impro-Ding?
Deswegen habe ich nie so eine scheiß Aufnahmeprüfung mitgemacht.
Ja, und genau deswegen möchte ich mal hören, wie du dich angestellt
eine
hättest.
Eine introvertierte Schauspielerin bin. Also was ist das? Wie bist du dazu gekommen?
Mhm.
Das ist eine gute Frage. Du warst in einer Apotheke und hattest deine Patentochter dabei und du hast dir Kopfschmerztabletten besorgt und Aspirin und allerhand, was man so braucht, wenn man gerade auf dem besten Wege einer Erkältung ist. Mhm. Und deine Patentochter hat sich in einem Regal zu verschaffen gemacht, wo es neben Nuckel und Schnuller von Nuck auch...
Also sie ist 7, ne? Dieses Patenkind, von dem du sprichst, das du nicht kennen konntest.
Das ich nicht kennen konnte. Entschuldige bitte, wenn du jetzt in meine Geschichte eingreifst.
Ja, das fand ich recht, ja.
Sie klaut halt die Nuckel für ihre Schwester wiederum, die ganz klein ist.
Die 18 ist, aber klein, auch schon mal klein war. Die mal klein war.
Für ihre Puppen. Sie klaut es für ihre Puppen. Mhm. Und nimmt es mit, kenne ich, das macht meine Tochter auch gerne. Die steckt auch gerne Sachen ein.
Mhm. Und so ist es in meine Tasche gekommen. Mhm. Na gut. Ja, ja.
Das überzeugt jetzt nicht. Ich merke das schon, aber deswegen, ich in Aufnahmeprüfung ist auch nicht so.
Ist ja nicht so schlimm. Also, wenn jemand Interesse daran hat, sich seine Ohrringe selbst zu stechen, ich habe hier so eine kleine Vorrichtung, die günstig abzugeben wäre.
Sieht furchtbar aus.
Sieht wirklich furchtbar aus. System 75 steht noch hinten drauf.
Und gut. Es ist bis November 23 haltbar, steht da drauf.
Ich weiß nicht, ob ich so lange lebe. Ich habe neulich, vor zwei Jahren habe ich mal angefangen, mich mit Glühbirnen zu bevorraten, weil ich diese LED und diesen ganzen anderen Kram so scheiße finde. Und dann habe ich mir also über eBay ganz viele 40er und 30er und so und als ich die alle auspackte und überlegte, wo kann ich denn die jetzt verstanden, habe ich gedacht, ey, aber werde ich überhaupt so alt, all dieses Licht zu erleben? Was weiß denn ich? Weiß ich nicht. So, damit haben wir eigentlich den ersten Part dieser Sendung schon geschafft. Du hast Michael Jackson mitgebracht, Dirty Diana.
Yes.
Wofür steht das Lied?
Das steht für, ist eins meiner Lieblingslieder von The King of Pop. Mhm. Das ist also, ihr habt mir, das ist ja die Aufgabe, dass man sich hier 10 Songs aussuchen soll, die einen so begleitet haben im Leben. Ich habe das gar nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt. Ich habe das aus dem Bauch frei heraus entschieden. Und da sind ein paar alte Sachen dabei, aber auch recht viel Neues. Und weil ich so ungern mich darauf festlegen mag, jetzt meine fast 30 Jahre auf 10 Songs zu verkleinern.
Was meinst du, wie es dir erst geht, wenn du 47 bist? Das wird immer
dann
schwerer.
Dann würde ich das erhöhen auf bitte mach 20 Songs drauf.
Gut. Anna-Maria Mühe ist heute hier zu Gast. Es geht los mit Dirty Diana, Michael Jackson. Dirty Diana, Michael Jackson. Mitgebracht von Anna-Maria Mühe, die heute hier zu Gast ist und am 23. Juli 85 in Berlin zur Welt kam, noch im Ostteil. Das heißt, als die Mauer fiel, warst du 4 und wirst dich wahrscheinlich ein wenig erinnern können, denke ich mal. Ne?
Richtig. Mhm.
Ihr habt im Nikolaiviertel gewohnt.
Die Puppenstube.
Ja?
Ja.
Also es sieht von außen auf jeden Fall so aus. Und sind die Wohnungen da auch so muckelig und klein und niedrig?
Also es ist auf jeden Fall niedrig, aber wir hatten eine recht langgezogene Wohnung. Also wir hatten, also, aber wahrscheinlich ist die gar nicht so groß, aber in meiner Erinnerung ist sie sehr
so
groß.
Ja. Wann setzt denn deine aktive Erinnerung ein? Kannst du
mit
das
4
ungefähr? Mit 4?
Ja.
Also dann auch mit dem Wohnungswechsel und mit dem Wechsel dann?
Nee, wir waren dann noch im Nikolaiviertel, bis ich 7 war.
Aha. Du musst mir sowieso ein bisschen helfen. Ich habe versucht, das zu rekonstruieren. Es ist wirklich schwierig.
Ja, absolut.
Erstens, was das Alter angeht und was deinen damals jeweils aktuellen Aufenthaltsort angeht. Mann. Das wäre eine Herausforderung für Google Maps. Also, dein Vater war, habe ich gelesen, es hat mich erstaunt, einer der Initiatoren der Demonstration am 4.11. auf dem Alexanderplatz, 89.
War er ich nicht.
Nein. Aus späteren Gesprächen war er aktiv, politisch aktiv?
Ja, also ich glaube, soweit er das in seinem Umfeld da konnte, hat er das. Ich glaube, er war niemand, der sich die Hand vom Mund gehalten hat.
Es ist ein offenes Geheimnis. Es ist einfach so, es gibt in deinem Leben so anderthalb, zwei Themen, bei denen es schwer ist, sie auszuklammern. Das sagt dir wahrscheinlich auch jeder, der mit dir ein Interview führt. Bei denen man aber spürt, weiß und auch aus einem eigenen Gefühl heraus sagt, okay, da muss man jetzt nicht nochmal vertiefen und so weiter. Nun dreht sich die Hörbar natürlich auch viel um Kindheit und Jugend. Ich mache dir einen Vorschlag. Den können wir jederzeit auch wieder, das können wir wieder switchen. Ja?
Okay.
Aber ich habe mal kurz, was ich sonst nie mache, bei Zimmer frei reingeguckt. Das habe ich in der Mediathek gefunden oder bei YouTube. Und da hast du ganz kühn und selbstbewusst, als es an die Fragerei ging, das Ganze umgedreht und hast gesagt, auch eigentlich habe ich gedacht, wir können das Gespräch umdrehen und ich stelle hier die Frage oder lenke die Themen. Also habe ich gedacht, machen wir es doch mal so, lenk mich doch mal durch deine Kindheit hin zu deiner Jugend. Das wird dann einfacher für mich. Ich kann ja dann immer noch Fragen stellen und du kannst dann immer noch sagen, nee oder weiß ich nicht mehr oder will ich nicht oder so. Vielleicht ist das ja die Lösung.
Meinst du, ich soll jetzt deinen Job machen?
Du kannst dich selbst befragen sozusagen.
Ich soll mich selbst befragen. Wo fange ich denn an? Also, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 4 war. Ich bin dann bei meinem Vater weitergeblieben und dann bin ich mit 7 in die Schule gekommen. Habe also mein erstes Schuljahr in Berlin verbracht. Dann sind wir mit meinem Vater und mit seiner neuen Frau nach Österreich, nach Wien für ein Jahr. Da haben die beiden an der Burg gespielt und ich bin da zur Schule gegangen, hatte dort wunderschönen Klavierunterricht im Burgtheater.
Ach.
Was ich sehr geliebt habe. Ich habe so mit 5 angefangen, Klavier zu spielen und durfte dann immer oben hinter der Bühne, gab es viele Räume und auch irgendwie 1-2 Flügel und da durfte ich dann spielen mit einem Lehrer.
Flügel gleich?
Ja.
Ah ja.
Das war toll.
Es ist aber nicht so, es entspricht jetzt nicht so diesem Klischee oder du entsprichst nicht so diesem Klischee des Schauspielerkindes, das immer mitgenommen wurde und in der Maske geschlafen hat und so weiter.
Nee,
so.
Gar nicht. Also die haben schon sehr darauf geachtet, dass ich möglichst normal aufwachse. Also sie haben das auch gehasst, zum Beispiel, wenn ich die am Set besucht habe. Also beide, Mama und Papa. Mhm. Die fanden das so okay mal, aber ich war nie länger als eine Stunde an so einem Set. Mhm. Also ich kann nicht sagen, als ich mit 15 angefangen habe, selber zu drehen, dass ich wusste, wie so ein Tag abläuft. Das war mir, das war mir auch neu. Auch wenn ich so nicht Angst hatte vor einer Kamera oder vor so einer Klappe oder so, aber trotzdem war es mir erstmal auch neu, dieser Ablauf.
Es gab ja auch eine Kinderfrau, allerdings die kam schon sehr früh in dein Leben, ne? Mit 2, glaube ich, Christel.
Die Christel, die kam in mein Leben, als ich 3 Monate alt war.
Ach, so früh schon, ja. Okay.
So früh, die kenne ich schon so lange und mittlerweile passt sie auf meine kleine Tochter auch immer wieder. Ja, das ist ganz toll.
Wie alt
die
ist
die Oma
jetzt?
Christel. Oma Christel ist 80 geworden.
80. Mhm. Und hatte die mit dir noch andere Kinder oder hat die sich auf dich
konzentriert? Nee, die war eine ganz klassische Tagesmutter. Mama und hatte eine Wohnung mit einem großen Schlafzimmer, wo irgendwie 4, 5 Kinderbetten drin waren. Und wir waren so 5, 6, 7 Kinder, würde ich jetzt mal sagen. Und ein paar waren halt Übernachtungskinder. Ich glaube, ich war so die am häufigsten da war. Mhm. Genau, und da ist man nach der Schule hin und gab Mittagessen und Schulaufgaben und was man halt so macht.
Und wie lange warst du bei Christel?
Eigentlich mein Leben lang, wenn wir in Berlin waren. Also wenn wir in Wien oder als wir auch in Hamburg waren, hatten wir Au-pair-Mädchen aus Schweden und aus Ungarn.
Oh, aus Schweden. Das ist natürlich immer sehr gefährlich, wenn man dem Klischee. Waren die so schön und verführerisch?
Gunilla. Ein schöner Name. Gunilla hatte rote, lange Haare und ganz viele Sommersprossen. War aber, glaube ich, die hatte ein extremes Problem mit Heimweh. Mhm. Insofern war sie leider sehr weinerlich. Mhm. Die war auch nicht lange bei uns.
Sowas löst ja dann den Beschützerinstinkt aus. Gut, du hast dich für den Buena Vista Social Club entschieden. El Cuarto de Tula.
Toll.
Oder? Native, möchte man sagen. Native Speaker. Warum? Warum diese Kombo?
Ich finde, das kann man jeden Sonntag hören, wenn man Frühstück macht.
Bevor man dann einen Spaziergang macht, um pünktlich um 14 Uhr wieder vom Radio zu sitzen.
Absolut, genau das.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit der Schauspielerin Anna-Maria Mühe und jetzt mit den Specials Stereotype. Die Specials mit Stereotype. Zu Gast ist heute und durchs Gespräch führt heute die Schauspielerin Anna-Maria Mühe. Wir sind zeitlich jetzt einfach mal von Wien, wo du mit deinem Vater und der, kann man sagen, neuen Familie. Gab es deine Halbgeschwister schon?
Nee, die gab es dann noch nicht.
Okay, die gab es dann erst in Hamburg? Sind die in Hamburg?
Die kamen erst in Hamburg, genau.
Wie lange seid ihr denn in Wien geblieben bei eurem ersten Aufenthalt?
Ein Jahr. Genau, okay. Meine zweite Klasse. Mhm. Und dann sind wir 3., 4. Klasse nach Hamburg. Da war ich auf der Grundschule und dann bin ich aufs Gymnasium gewechselt. 5., 6. Dann, warte mal, Und dann, genau, war ich 7., 8. in Berlin.
Ach, dann nochmal zurück.
Ja, und dann war ich 9. in Wien und 10. wieder in Berlin. Jetzt guckst du aber.
Und dann ja aber wieder in Hamburg.
Nee.
Hamburg war doch, ich denke, Hamburg war diese Zeit, genau. Sag nochmal, welche Zeit das war.
Das war sozusagen 3. Klasse bis 8. Kommt das hin?
Ich glaube, ja, bis du 13, 14 warst, ja, ne? Genau. So. Ja. Denn in diesem Moment, in diesem kleinen Zeitfenster können wir uns ja mal ein bisschen länger tummeln, wenn das für dich als Gesprächsführerin in Ordnung ist.
Ich als möchte ich immer so kompliziert.
Nein, gar nicht. Nein, ich mache es kompliziert. Okay. So, ich mache es kompliziert und zwar gerne. Du bist auf eine katholische Schule gegangen in Hamburg, ne?
Streng katholisch, die Sophie Barra Oberschule.
Mhm. Bist aber eigentlich gar nicht katholisch.
Ich bin nix, nee. Ich bin gar nichts und wir sind da auch, glaube ich, nur hin, weil mein Vater die Damen dort, die Nonnen bekniet hat, dass ich da bitte auf die Schule gehen darf. Und dann, glaube ich, hat der Name einfach geholfen.
Warum war das so wichtig für ihn? War das altsprachlich? Solltest du so die humanistischen Werte?
Es war musisch orientiert und das war für ihn immer wichtig, dass ich an musisch orientierten Schulen gehe. Dann war sie auch 100 Meter von uns entfernt.
Ah ja, das ist super. Gut.
Und es war einfach, hat einen sehr guten Ruf. Und ihm war schon auch wichtig, dass ich sowas wie Religionsunterricht einfach alles mal mitmache.
Hm. Um dich aus freien Stücken dann auch dagegen zu entscheiden? Oder war er selbst ein gläubiger Mensch, Ulrich Mühe?
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht?
Nee, gar nicht. Nee, ich glaube, er wollte mir aber einfach die Möglichkeit lassen, mich selber damit auseinanderzusetzen. Und da das zu Hause nicht stattfand, war das auch, das würde ich jetzt mit meiner Tochter genauso machen.
Auf 8 verschiedenen Schulen warst du. Das können wir schon mal festhalten, wenn ich sie auch nicht immer gleich richtig zuordnen kann und das auch bis zum Ende der Sendung wahrscheinlich nicht geschnallt habe. Die Frage ist, bist du so ein offener Mensch und konntest deswegen damit gut klarkommen, dich immer wieder neuen Gemeinschaften zu stellen? Oder bist du so offen geworden, weil du das musstest, weil du dich immer neuen Gemeinschaften stellen musstest?
Also ich glaube, ich bin wirklich erst offen geworden mit dem Beruf. Ich glaube, das andere Schulwechseln, das passiert und kann man gut machen in der Kindheit, wenn man als Kind, glaube ich, wenn man nicht zu verschüchtert ist, dann kann man das gut mitmachen.
Aber du warst doch ein ängstliches Kind.
Ja, ich war ängstlich, aber ich war nicht schüchtern. Also ich hatte so Angst vor, dass ich entführt werde und dass ich an jeder Ecke weggeraubt werde, so, aber ich war nicht schüchtern. Ich bin trotzdem auf Menschen zugegangen. Aber sobald es dunkel wurde, hatte ich Angst zum Beispiel.
Und diese Angst, entführt zu werden, führst du das auf irgend so? Naja, manchmal gibt es ja so Auslöser, dass man sich als Kind heimlich ins Wohnzimmer geschlichen hat und einen Film mitgeguckt hat, den man nie hätte sehen dürfen, wo dann plötzlich so Ängste auftauchen.
Ja, es gab schon so 1-2 Filme, die ich gesehen habe, die ich, glaube ich, nicht hätte sehen sollen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie die heißen. Und dann gab es auch, als wir in Hamburg gewohnt haben, eine Zeit, wo es extrem viele Kindesentführungen gab.
Ja.
Und ich dann mit so einer Alarmanlage ausgestattet worden bin.
Hier, wie dieses, so, dieses kleine Ding.
Wie so ein Nadelding, genau. So ein schwarzes Ei. Und dann konnte man so einen Stecker ziehen und den sollte man, die Anleitung, weil den sollte man wegschmeißen, wenn man sozusagen irgendwie angefasst wird. Das haben wir dann auch mal versucht. Weil die Schule hat dann angeboten, einen Selbstverteidigungskurs mitzumachen. Das habe ich dann auch gemacht.
Du hast gewonnen, du warst die Beste,
ich
ne?
Ich war die Beste, kleinste, schnellste, beste. Das
und,
war gut.
Und hat dir das ein neues Selbstbewusstsein
gegeben? Das hat mir extrem
gegeben.
Geholfen. Also weil wir haben da auch so eine Prüfung gemacht, irgendwie im Park abends und so. Und da mussten wir so wirklich wie Staffel laufen. Da mussten wir jeder alleine so einen bestimmten Gang gehen. Und dann wurde man angegriffen oder man wurde mit einer Taschenlampe irgendwie bestrahlt oder man wurde weggezogen. Also sämtliche Sachen, die passieren könnten, sind sozusagen innerhalb 20 Minuten passiert und man musste sich wehren.
Wie das so ist mit so Lehrgängen, die man in der Schule macht, man vergisst vieles.
Alles.
So zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurs, so stabile Seitenlage und dieser ganze Kram, das müsste man ja eigentlich müsste man so alle 3-4 Jahre wiederholen.
Absolut.
Kannst du dich an bestimmte Sachen erinnern? Sind die in dir, du bewegst schon deine Hand so komisch gerade.
Tatsächlich ist mir eins, was ich, weil ich, also ich kann ganz schwer Menschen schlagen oder so. Also es gibt ja auch so Filme, wo man mal jemand irgendwie eine hauen soll oder so. Da habe ich nicht so einen Zugang zu. Und es gab aber einen Tritt in diesem Selbstverteidigungskurs, der ging irgendwie, irgendwann hatte man diesen Typen in so einer Form, dass der Oberkörper nach unten ging und man das Knie gegen die Nase gehauen hat. Und das ist was ich gut konnte. Da musste ich ihn ja nicht angucken und nicht mit der Hand hauen. So, das war das Knie und es war nicht so ein merkwürdiges Gefühl.
Es heißt ja, dass ganz viele Frauen überhaupt erst mal in so einer Situation das Schreien lernen müssen. Ja? Mhm. Also Frauen, die angegriffen werden, haben allein schon eine Hemmschwelle, laut zu rufen,
Hilfe zu rufen. Glaube ich sofort. Hatte ich auch immer die schlimmsten Albträume, dass ich die Stimme verliere in so einem Moment.
Und wirst du deinem Kind, deiner Tochter raten, so einen Selbstverteidigungskurs zu machen?
Ja. Bevor ich glaube, die braucht es nicht. Ich glaube, die kann es jetzt schon.
Auf jeden Fall das Schreien.
Sehr cool. Die hat auch einfach keinen Schiss.
Ist das gut, keine Angst zu haben? Das ist ja eigentlich ganz gut, auch mit Ängsten ausgestattet zu sein.
Ja, aber ich hatte es einfach zu viel. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass meine Tochter das nicht hat. Und die wird schon noch auch Angstzustände mal haben irgendwann. Und das ist dann auch in Ordnung. Aber solange sie nicht so eine Grundangst hat, finde ich das schon besser fürs Leben, glaube ich.
Je veux hast du mitgebracht.
Ja.
Von Sass.
Ja.
Gibt es dazu eine Geschichte?
Ich finde es einfach ein sehr lebensbejahendes Lied. Und immer, wenn ich das höre, dann habe ich sehr gute Laune, sehr schnell.
Oh, das hilft für diese Sendung
das
auf jeden
hilft,
Fall.
Das hilft, siehst du? Obwohl ich nicht schlechte Laune bis hierhin hatte.
Du hast ja auch eigentlich nach eigenem Bekunden nie schlechte Laune.
Nee, das stimmt, sehr selten. Also da muss man schon einiges tun, dass ich mal schlechte Laune habe.
Darüber werden wir später, wirst du mit mir später noch reden müssen? Okay, die Schauspielerin Anna-Maria Mühe ist heute hier zu Gast. Anna-Maria Mühe, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast. Eine Frau, die ihre Stimme nicht so sehr mag, dafür aber ihre Füße. Ist das noch so?
Meine Füße? Mag ich meine Füße? Hab ich das mal gesagt?
Ehrlich gesagt, mehrmals. Und in irgendeinem Interview wurdest du auch mal darauf hingewiesen, dass wenn man deinen Namen in eine Suche...
Stimmt, dann ist so Anna-Maria Mühe Fuß.
Feet. Oder Feet. Stand da offenbar. Also internationale
Absurd.
Fußfetischisten scheinen deinem eigenen positiven Fußgefühl recht zu geben. Du selbst, ich will nicht sagen, dass du ständig über deine Füße redest, aber du hast irgendwann mal gesagt, ja, du magst deine Füße und an anderer Stelle mal, besonders wenn du die Nägel frisch lackiert hast, dann sehen die so schön aus.
Na klar, aber das mag ja jede Frau, oder? Also wenn man frisch lackierte Nägel hat, ob jetzt Finger oder Füße, sieht es halt gut aus.
Es sei denn, man hat leicht runde Füße, so wie ich zum Beispiel. Also ich müsste dann meine ganzen...
Ich will es jetzt sehen.
Gleich. Ah, oh, so schmale, hast du so schmale, längliche Füße?
Nee, gar nicht.
Zeig mir deine Hände, das kann man ja oft ableiten. Sind deine Hände so ein bisschen wie deine Füße? Würdest du das sagen, sozusagen die Entsprechung?
Nee.
Nicht?
Schöner, ich finde meine Hände schmaler als meine Füße.
Gut, okay. Du hattest eine Phase, in der du sein wolltest wie Sissi, stimmt das?
Wie Sissi?
Wie Sissi?
Schwachsinn. Nee, ich wollte einfach nur immer ihre Kleider anziehen. Also die Kleider, die Romy Schneider in den Filmen getragen hat.
Und hast du es inzwischen, hast du auch schon mal den Wunsch gehabt, so ein Historiendrama, so, hast du es mal gemacht? Mit so?
Habe ich mal gemacht, sogar in Österreich.
Welcher
da durfte ich die Anna Plochel spielen, auch exakt die gleiche Zeit wie Sissi damals. Eine Postmeisterstochter, die sich in den Erzherzog Johann verliebt hat.
Ach, wie hübsch.
Gespielt von Tobias Moretti.
Ach.
Und das war ganz toll. Das war schön, da hatte ich auch, da war jedes Kleid exakt auf mich zugeschneidert.
Die Schauspielerin und Autorin Adriana Altaras war neulich hier.
Ja.
Und als wir kurz Pause machten, stand auf dem Flur Tobias Moretti. Und sie, das ist jetzt auch nicht in die Pfanne hauen, weil sie hat es ja selbst zugegeben und hat es ja auch bei offenem Mikrofon zugegeben, das wäre ihr Kerl. Ich meine, sie ist glücklich verheiratet. So, gar keine Diskussion. Aber sie ist ausgeflippt wie ein Teenager und war fast zu schüchtern, als ich sie dann an ihn heranführte, um beide einander vorzustellen. Mhm. Ist Tobias Moretti so ein, also kannst du nachvollziehen, so ein Womanizer bist du, hat er was, was auch dir gefällt als Mann?
Also er ist definitiv ein Womanizer. Es ist jetzt, glaube ich, nicht mein Typ.
Du bist ja auch sehr glücklich mit Timon, muss man sagen.
Ich bin auch sehr glücklich. Ich habe den sehr geschätzt als Kollegen. Also ich habe da jetzt aber auch...
Gut. Ja. Da wir ihn jetzt ja sowieso schon mal gestreift haben, können wir ihn auch kurz vorstellen. Timon, dein Mann, ist Regisseur. Mhm. Was mich besonders interessiert, ob das in irgendeiner Weise Auswirkungen auf euer Zusammenleben hat. Er hat Psychologie studiert, ist das richtig?
Ja.
Und gibt es Momente, wo du sagst, hör mal zu, ich liebe dich sehr.
aber halt die Klappe.
Aber jetzt ist mal Schluss.
Ja, also er hat es ja nicht zu Ende studiert. Insofern ist er mir nicht ganz überlegen in solchen Situationen. Aber trotzdem hat er natürlich, er ist schon ein Mann, der sehr schnell klar sieht, worum es geht. Was mir aber oft sehr hilft. Also ich genieße das sehr.
Timon Modersohn, muss man sagen, ihr habt euch kennengelernt, lange bevor ihr zusammengekommen seid. Und ja, das klingt jetzt so, als würde es indiskret werden, aber du wirst sehen, wie super ich diesen Bogen kriege.
Du strahlst dabei, ich bin gespannt.
Naja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt sage, aber auf jeden Fall werde ich jetzt nicht indiskret, denn ich finde das schön, wenn sich zwei Menschen begegnen und dann vielleicht ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das finde ich spannend, dass man sich gefällt und dass man einander sympathisch ist, davon gehe ich mal aus. Ich glaube, er war Regieassistent.
Ja. Genau, er war zweiter Regieassistent bei dem Film Was nützt die Liebe in Gedanken?
Ein besonderer Film, denn mit August Diehl zusammen und Daniel Brühl.
Mhm. Und Ture Lindhardt.
Und Ture Lindhardt und... Er war nicht nur deswegen so besonders, weil er besonders gut war und auch besonders erfolgreich, sondern Daniel hat euch auch, glaube ich, hat er euch bekannt gemacht oder näher bekannt gemacht?
Nee, gar nicht. Also es war eher so, dass, also es war schon klar, dass ich damals als 16-Jährige durchaus Interesse an Herrn Modersohn hatte. Es war aber auch schnell klar, dass das Interesse nicht unbedingt auf beiden Seiten beruht.
Das hat er nur gespielt.
Das hat er nur gespielt, natürlich. Und Daniel und August waren damals eher so wie so zwei große Brüder für mich und haben mich extrem beschützt und waren eigentlich immer so, der ist sowieso, der hat das gar nicht, der weiß gar nicht, was ihm hier entgeht. So. Mhm. Und dann irgendwann habe ich mitbekommen, dass Timon und Daniel sich richtig angefreundet haben, was während des Drehs nicht so denkbar gewesen wäre.
Ich kann das bestätigen, weil ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ich war mal in der Badaweil. Der Tapas-Bar von Herrn Brühl. Und dort habe ich nämlich deinen, ich sag jetzt Mann, weil Lebenspartner ist so doof und Freund ist so lapidar,
finde ich. Ja,
ich finde
Mann auch schön.
Was sagst du auch Mann?
Meistens, ja. Mhm.
Getroffen mit eurer ganz kleinen Tochter, die wie eine kleine strahlende Sonne hin und her lief. Und letztendlich ist es ja gut, dass das mit 16 noch nichts war, weil dann hättet ihr euch getrennt als du 18 und dann wärst du durch gewesen damit. Und dann, und dann nochmal los und den richtigen finden.
Genau.
Ich sag dir, das wär's. So. Was ist denn das nächste Thema jetzt? Lass uns mal überlegen. Du führst ja durchs Gespräch.
Ach so, wo waren wir denn?
Wir sind in Hamburg.
In Hamburg, genau.
Wir sind in Hamburg und leider, also das nur als Anregung, du kannst dir das Gespräch lenken, wohin du willst. Leider hieß es dann bald wieder von Seiten deines Vaters, wir müssen umziehen, es geht wieder zurück irgendwohin.
Nach Berlin.
Nach Berlin. Mhm. Was das schade war, denn du warst zum ersten Mal richtig verliebt, du hattest eine Clique, du hast dich da richtig wohl gefühlt.
Ja, ne? Ich habe das erste Mal heimlich geraucht. Ich hatte so Heimlichkeiten plötzlich, die mir extrem viel Spaß gemacht haben. Und das war der schlimmste Umzug von allen, weil ich das erste Mal so einen festen Freundeskreis auch hatte, der nicht irgendwie ein Jahr alt war, sondern halt schon 2-3 Jahre alt. Mhm. Und das war echt ein Kampf. Also da habe ich auch, glaube ich, zu Hause ganz schön gekämpft und geweint und mit Sachen rumgeschmissen und gesagt, ich will nicht.
Dieses sich auf jemanden einlassen. Ich habe vorhin so eine ähnliche Frage schon mal gestellt. Aber ich habe noch nicht genau herausgefunden, wie das bei dir ist. Also du scheinst dich ja schnell auf Menschen einlassen zu können. Mhm. Auf jeden Fall musste das ja früher so sein. Das ist ja auch wie so ein Überlebensinstinkt. Und Kinder machen das ja, glaube ich, so noch mal schneller.
Genau.
Nichtsdestotrotz, wenn es dann so Richtung Pubertät geht, möchte man ja auch dazugehören. Und eine gewisse Vertrautheit sollte sich einstellen. Man will sein Herz öffnen. Welche Art von Automatismus hast du da entwickelt? Also ist das so eine Camouflage gewesen, dass man sich kleidet?
Ja, genau, modisch. Also ich habe das tatsächlich über die Mode gemacht. Ich hätte dann in jeder Klasse, wo ich ankam, habe ich geguckt, was ist hier gerade so angesagt. Und dann bin ich mit meinem Vater losgezogen zu H&M und dann haben wir die Sachen gekauft. Das waren dann zum Beispiel in Wien, als ich 14 war, da war das dann die Baggies für die Damen.
Diese beiden Worte sind, glaube ich, noch nie in einem Satz genannt worden.
Baggies und Damen.
Siehst du? Schrecklich.
Jetzt bei mir schon in Camouflage und so einem Blau-Grau und so einem Taubenblau. Mhm. Das war ganz angesagt. In Hamburg waren es dann die DC-Schuhe.
Was ist das?
DC-Schuhe, das waren so Skater-Schuhe. Die hatten auch meine beiden Brüder, Andreas und Konrad. Und ich fand meine Brüder immer sehr cool und wollte eigentlich immer so cool sein wie die und hatte auch, ich war irgendwann mal Take-That-Fan.
Entschuldige zur Einordnung, du redest jetzt von den älteren Brüdern.
Richtig.
Dein Vater hatte aus erster Ehe schon zwei Söhne. Das sind die beiden eben genannten, von denen einer, glaube ich, Fotograf ist.
Andreas.
Und der zweite aber auch im künstlerischen Beruf.
Richtig, Konrad studiert Kunst, genau.
Alles klar. Das heißt, deine älteren, klar, ältere Brüder sind cool. Und dann hast du noch zwei jüngere Geschwister bekommen, Halbgeschwister.
Sophie und Jakob.
Ein Junge, ein Mädchen.
Alles genau. Da. Sophie kam, als ich 10 war und Jakob kam 2 Jahre später, 3 Jahre später.
Was hast du mit all diesen Klamotten gemacht? Hast du die dann immer vor Ort gelassen, weil du sowieso wusstest, du brauchst eine neue
Uniform? Es war jetzt nicht so paketmäßig, aber es gab jetzt da zum Beispiel 2 Hosen oder so. Ich habe das dann schon auch weitergetan. Konnte man auch sehr gut kombinieren mit den DC-Schuhen.
DC-Schuhe? Weiß ich auch nicht, wie die aussehen.
Muss ich sehr mal klobig nachgucken. Und hässlich.
Hometown Glory hast du mitgebracht von Adele. Wofür steht dieser Song?
Der ist, ich finde den wahnsinnig traurig. Das war ja so der erste Song, der so von ihr irgendwie bekannt wurde. Und ich finde Adele, wenn ich die höre, dann könnte ich sehr schnell losheulen. Und manchmal finde ich schnelles Losheulen alleine bei einer Musik ganz angenehm.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schauspielerin Anna-Maria Mühe und ich habe Ihnen Smoke City mitgebracht zur zweiten Stunde der Hörbar mit Underwater Love. Der musikalische Tausendsasser, möchte ich fast sagen. Aber auch die Schauspielerin Anna-Maria Mühe ist hier zu Gast. Ganz knapp vorbeigeschrappt an einer Pianistenkarriere. Ich habe mir neulich einen Film von Michael Haneke angeguckt. Wie geht denn dieser Satz jetzt zu Ende?
Und da gibt es eine Totale mit einem Wald und einem Auto und dann hört man eine Trompete, die singt. Mein kleiner grüner Kaktus.
Und wer spielt diese
Trompete?
Das
spiele
Trompete?
Ich und ich habe 100 Mark dafür damals bekommen.
Du warst 13 Jahre alt.
Ja, ich war sehr stolz. Eigentlich kann man auch heute noch stolz sein, und trotzdem muss ich so lachen.
Wie kam es, also du hast doch Klavier gespielt, wie kam es denn jetzt plötzlich zur Trompete?
Ich habe mit 5 angefangen Klavier zu spielen und habe dann eben in sämtlichen Schulorchestern immer gespielt, auch in Hamburg im Schulorchester und saß am Flügel und irgendwann kam einer vom Schulsenat und hat sämtliche Instrumente gelobt, vor allem eben die Lauten namens Trompete, Saxophon, Klarinette. Mit keinem Wort wurde das Klavier erwähnt und ich dachte so, Alter, ich spiele aber die ganze Zeit. Also die anderen haben auch mal Pause. Ich spiele von vorne bis hinten Piano und auch mal Forte, also ich mache alles. Aber ich bin die ganze Zeit dabei, wieso werde ich nicht? Und dann bin ich nach Hause gegangen zu Papa und habe gesagt, so, ich mache jetzt was Lautes. Habe ich gesagt, ich mache jetzt Schlagzeug. Und hat er gesagt, nee, das machst du nicht. Dann müssen wir uns jetzt auf was anderes einigen. Und dann wurde es die Trompete. Und das fand er, glaube ich, aber auch ziemlich cool, dass seine Tochter Trompete spielen will.
Weil du wahrscheinlich nicht zu Hause geübt hast.
Natürlich, doch, habe ich.
Oh.
Aber er mochte das gerne. Und Trompete klingt ja auch nicht, also ich glaube, Geige, meine kleine Schwester hat dann Geige gespielt. Das klingt schon schlimmer, wenn das schief ist, als Trompete. Trompete kannst du nicht ganz so versauen. Also entweder da kommt halt ein Ton raus oder nicht.
Hier haben wir jetzt schon mal einen Punkt, an dem ich hoffe, dass du mir nicht abhaust. Stell mir oder uns doch bitte ein bisschen deinen Vater vor. Das habe ich auch schon andere Leute gefragt. Du kannst 1000 Podcasts anhören, übrigens über www.podcast.de oder über iTunes. Und nun kommt es natürlich noch hinzu, dass dein Vater echt ein interessanter, charismatischer Schauspieler auch war. Und wenn wir jetzt schon mal seine Tochter hier sitzen haben, mit ein paar Sätzen.
Na, ist die Frage, willst du jetzt die Vorstellung meines Papas hören oder die Vorstellung des Schauspielers?
Nee, nicht des Schauspielers, das kann ja jeder nachlesen.
Also die Vorstellung meines Papas ist, er war, wenn er dann da war, wirklich zu 100% da und er war ein wahnsinnig lustiger und humorvoller Vater, mit dem ich auch Geheimnisse haben konnte. Mhm. Er war auch der Mama-Ersatz zeitweise. Also wir hatten ein sehr enges Verhältnis miteinander und der war der beste Vorleser auf der ganzen Welt. Der hat mir jeden Abend vorgelesen und er war sehr warm, ein sehr warmer Mann, sehr warmer Papa.
2007 ist ein Film herausgekommen über ihn, ein Dokumentarfilm, der hieß, ich zitiere jetzt glaube ich frei, Ulrich Mühe, unerbittlich auch gegen sich selbst. Also das spricht ja von einer, oder man kann es jetzt so oder so auslegen. Ist er sehr preußisch gewesen, sehr selbstdiszipliniert? Was ist mit diesem unerbittlich? Wie ist das? Was glaubst du, wie das gemeint ist?
Ja, er war sehr genau. Also er war, auch wenn er sich vorbereitet hat auf Rollen, er war sehr genau. Er war wahnsinnig diszipliniert. Ich glaube, er hat alle Bücher gelesen, die man lesen kann, wenn man so lebt. wollte sich, glaube ich, nie nachsagen lassen, dass er nicht klug ist.
Ah, okay. Er ist ja, hat einen Handwerksberuf, glaube ich, ursprünglich gelernt. Ne? Und er wollte auch, glaube ich, dass du eigentlich was Anständiges machst. Ne?
Ja,
dass
absolut.
Dass du erst mal
war schon schwierig. Also das war, also was heißt schwierig? Es war schon gegen seine Vorstellung, dass ich auch diesen Beruf einschlage und dann auch noch so früh und dann auch noch das Abitur nicht mache. Mhm. Also einige Punkte innerhalb von 2-3 Jahren, wo wir zu kämpfen hatten.
Ja, das glaube ich. Nun ist es tatsächlich auch wirklich interessant, du hast diese Geschichte 1000-mal schon erzählen müssen auch, aber diesen Beruf ergriffen zu haben, ohne dass die Geschichte deiner Familie in irgendeiner Weise was damit zu tun hat, ist ja schon sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Und ich glaube, deswegen wird diese Geschichte auch immer wieder abgefragt.
Verstehe ich.
Möchtest du es tun oder soll ich?
Also, ich war 15 Jahre alt, saß mit Freunden von mir, das muss so um die Osterzeit herum gewesen sein, weil es waren Ferien, in einem sogenannten American Diner.
Gibt es jetzt immer noch im Übrigen?
Den gibt es immer noch, Route 66 in Charlottenburg.
Pariser Straße.
Genau. Da saßen wir und es war so, wie es manchmal so ist in dem Alter, dass man irgendwie nicht so nett behandelt wird von den Kellnern, weil die irgendwie denken, ach, die sind so furzjung und geben eh kein Trinkgeld oder weiß nicht, was sie denken. Und wir sind dann irgendwann raus, weil wir tatsächlich lange nicht bedient worden sind und mich starrte so vom Nebentisch eine Frau an, die lange blonde Haare hatte, die da auch mit einer Freundin scheinbar saß. Die guckte mich auch noch dazu die ganze Zeit an. Ich dachte irgendwie so, boah, das nervt mich. Und dann sind wir raus und dann kam mir diese blonde Frau hinterhergerannt. Und hat gesagt, ich möchte dich gern zum Casting einladen. Und da habe ich extrem gelacht. Und natürlich auch meine Freunde haben gelacht, weil ja nun auch alle wussten, woher ich komme. Und so. Und dann hat sie gesagt, nee, ich meine es ernst. Ich möchte dich gerne für die Hauptrolle für meinen Kinofilm casten. Für große Mädchen weinen nicht. Ich habe schon hunderte Mädchen gecastet. Ich finde niemanden, aber ich glaube, du kannst das.
Was hat sie in dem Moment in dir gesehen? Also weil du so, hast du dich so wahnsinnig aufgeregt? Warst du laut? Warst du rotzfrech? Wie warst du denn da?
Nee, ich war nicht laut, aber ich glaube, ich hatte so ein Selbstbewusstsein, und so eine Attitude für eine 15-Jährige, die sie vielleicht so noch nicht gesehen hatte. Obwohl ich das jetzt im Nachhinein, wundere ich mich, dass ich so war. Mhm. Also sehe ich gar nicht mehr so. Aber ja, sie hat da irgendwas gesehen und in meine Augen und meine Aura und so.
Deine Aura?
Meine Aura. Sie
Stell uns doch deine Aura mal vor.
Blau.
interessanterweise hat sie dich... Aber auch, als sie mit dir sprach, war das Marie von Heland eigentlich?
Ja,
das ist die Regisseurin,
genau.
Mit der du auch später jetzt oder vor einiger Zeit gerade erst gedreht
genau,
hast.
Genau,
ne?
Vor 2 Jahren haben wir dann wieder gedreht, nach sozusagen über 10 Jahren den zweiten Film zusammen. Das war toll.
Das glaube ich, auf einer ganz anderen Ebene ist man
ja,
sich da
völlig.
Wahrscheinlich.
Ja, völlig. Ne? Man musste sich auch wirklich erstmal wieder rantasten. Mhm. Weil sie erstmal auch so die Mama wieder war sofort und ich irgendwann so, Moment mal, stopp, ich bin aber viel weiter. Also, ja.
Denn sie selbst... Ich glaube, sie kannte deine Eltern nicht mal namentlich.
Sie kannte sie nicht.
Erst als du zum Casting dann tatsächlich gekommen bist, 2 Tage später.
Da war die Produzentin da und der ganze Verleih. Das war irgendwann noch eine Zeit, wo mehrere Menschen beim Casting immer zuschauten und mitentschieden haben. Und die haben ihr dann gesagt, wen sie sich da geangelt hat.
Weißt du eigentlich, wen du da vor dir hast? Ja. Nein, wieso? Das ist doch die. Oh Gott, Wahnsinn. Deswegen hat die dieses Talent. Diese Gene. So, I Follow Rivers hast du mitgebracht, Licke Lee.
Ja, toll. Einfach da war ich hochschwanger und habe es ungefähr jeden Tag gehört, dieses Lied.
Hörst du die Lieder nicht über?
Nö.
Wirklich nicht? Kannst du Lieder
Doch.
Auch?
Nein, ich kann mir auch sehr gut was überhören, aber kann es dann auch irgendwann wieder hören. Und Follow Rivers habe ich jetzt, seitdem ich schwanger war, ungefähr nicht mehr gehört.
Aber jetzt nicht anfangen zu heulen, bitte.
Nee.
Es war so schön, Babys riechen so schön und es war so toll, dieses Gefühl und diese Hormone.
Nee.
Du hast es aber sehr genossen, ne?
Sehr. Ich war der glücklichste Mensch.
Radio 1, die Hörbarust, heute mit der Schauspielerin Anna-Maria Mühr. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, lautet unsere Adresse hörbar@radio1.de. Sie können diese Sendung und zahlreiche andere auch als Podcast nachhören. Wenn Sie nicht wissen, was das ist oder wie das geht, schicken Sie uns eine Mail und wir werden es Ihnen bestmöglich beantworten. hörbar@radio1.de. So. Du bist gecastet worden für diese Rolle und offenbar hast du von vornherein überzeugt. Es war klar, du wirst genommen.
Mhm.
Jetzt musste es noch irgendeine Vereinbarung mit deiner Schule geben. Das war nicht so einfach.
Das war, obwohl das ging noch, weil das war der erste Dreh, das war noch so in Ordnung. Also es war, weil das meiste war in den Sommerferien tatsächlich. Und ich glaube, es hat sich dann eine Woche überlappt mit der Schulzeit.
Ah ja, okay.
Und das ging noch beim ersten. Das wurde dann schwierig bei dem zweiten Film, den ich ein Jahr später gemacht habe, Was nützt die Liebe in Gedanken?
Welcher Film war jetzt der, der vor eurer Schule an der Litfaßsäule plakatiert war, was dir Schwierigkeiten machte?
Beide Filme.
Beide.
Aber der erste, dann Große Mädchen weinen nicht, ja.
Nun können ja mindestens zwei Sachen passieren, wenn in dem Alter jemand plötzlich bekannt wird oder so einen Job hat, den alle ganz toll finden. Entweder du wirst gemieden, weil sie neidisch sind und weil sie sagen, ach, sie glaubt, jetzt ist sie was Besseres. Oder aber du wirst so begehrt, dass alle deine Freunde sein wollen.
Ich wurde gemieden. Leider. Ah.
Ach, schade. Wie bist du damit umgegangen?
Das war schwierig. Also es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht, zur Schule zu gehen. Und es gab so verschiedene Gruppen, die dann irgendwie sich so komische Sachen überlegt hatten und dann auch so, aber so vordergründig irgendwie meinten, sie wären meine Freunde und würden mir was Gutes tun, indem sie sich so um mich kümmern, indem sie eben sagen, wenn sie zurückkommt und dann doof ist, dann müssen wir sie an die Hand nehmen und ihr das sagen und so. Das hat natürlich alles überhaupt nicht funktioniert. Das war sehr unangenehm.
Du hast also keinen finalen Cut mit der Schule gemacht, sondern so ein bisschen, ich glaube, mit 17 warst du dann das allerletzte Mal in der Schule, aber zwischendurch hast du dich wahrscheinlich irgendwie auch beurlauben lassen, denke ich mal, für bestimmte Dinge.
Genau, und das war dann eben so wahnsinnig schwierig. Und bei Liebe in Gedanken war es auch so, dann war meine beiden Agenten und meine Mutter waren in der Schule mit dem Direktor und haben sich unterhalten und es ist alles höchst spannend, weil das alle auch wussten, dass das ein super Film sein kann und ein gutes Projekt wird. Und dann hat die Schule irgendwann gesagt, so jetzt entweder Abi oder Film.
Du hast dich für den Film entschieden oder ihr habt euch für, du hast es auch nicht bereut?
Nee. Ich habe es geliebt. Ich habe auch bis heute noch, wenn ich so Schulkinder oder Jugendliche sehe, die so in den Bus steigen müssen morgens und zur Schule fahren und ich aber in einem Auto sitze und zum Set fahren darf, denke ich immer.
Nein, aber sowieso, ich glaube auch so dieses, ich habe auch nie zu den Leuten gehört, die gesagt haben, oh, die Schulzeit ist die schönste Zeit
gewesen. Nee, gar nicht. Ich mochte das wirklich nicht. Das benotet werden und so funktionieren müssen. Oh, ich hatte auch immer Prüfungsangst.
Was interessant ist, weil du musst ja im Grunde, ist ja das, was du tust, gar nicht so anders.
Nee, klar,
im Gegenteil,
man muss abrufen,
vor allem, es hängen ganz viele Sachen davon ab, ne? Dass du jetzt in dem Moment nicht versagst, kein Blackout kriegst. Denn die Vorstellung, dass du so eine Szene vermasselst und die wollten eigentlich aber schon vor 2 Stunden alle in Drehschluss haben und in Feierabend, Horror.
Ja.
Aber diesem Prüfungsstress kannst du dich offenbar aussetzen.
Super, das geht total gut. Ich kann ja auch Text lernen. Also das konnte ich in der Schule auch nicht. In der Schule konnte ich auch nicht Gedichte auswendig lernen oder so, weil ich immer ganz schlecht, habe ich mich extrem schwer mitgetan, das zu machen. Und jetzt lerne ich Text.
Wie machst du denn das?
Easy.
Also kannst du da auch vielleicht, wir als Hörer werden ja auch älter, das ist ja ein Radio, ein Sender für Erwachsene. Wir müssen alle zusehen, dass wir unsere Gehirne auf Trab halten. Wir sind nicht mehr so jung wie du. Du kommst hier mit deinen 29 hin und sagst, ich lerne Text wie nix, so.
Aber ich habe auch Freunde, die auch so alt sind wie ich, die machen das nicht so schnell.
Nee. Hast du Tricks oder ist dein Gedächtnis, dein Gehirn einfach so?
Nee, meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, dass sie früher immer Text gelernt hat, während der Fernseher lief zum Beispiel. Um eben, weil man am Set auch nie eine Ruhe hat und um sofort da drin zu sein, dass man nicht unter sich ist und nicht mit sich alleine und konzentriert, sondern dass es immer Unruhe ist und dass es laut sein kann und du trotzdem funktionieren musst. Und das hilft mir bis heute. Ich habe entweder Radio an oder Musik oder tatsächlich den Fernseher laufen.
Wow.
Ja, geht gut.
Also mit Radio können Sie das ja jetzt auch mal probieren?
Genau, aber nur mit Radio 1 dann.
Ach, ne, das ist ja klar. So war es ja auch gemeint. So war der Satz ja auch gemeint. The XX hast du mitgebracht mit Stars. Wofür steht der Song?
Ich bin letztes Jahr mit einer sehr guten Freundin von mir, mit Birte, die liebenswerterweise auf meine Tochter aufgepasst hat, während ich gedreht habe. Wir sind quer durch Deutschland vom Spreewald nach Regensburg und München gedüst.
Was war das denn für ein Dreh?
Es waren 2 verschiedene Filme. Der eine Film mit eben Maria von Heland und der andere von Sherry Horman, ein Spreewald-Krimi, der auch schon lief. Und wir sind also ständig im Auto gewesen und hatten extrem viele Kilometer auf dem Tacho und wir hatten immer The XX an. Und das hat uns irgendwie begleitet und war irgendwie sehr schön. Meine Tochter hat hinten geschlafen und wir saßen vorne.
Du bist dagegen Social Freezing, habe ich gelesen, wo wir jetzt schon mal über das Verleihen von Eizellen sowieso, wenn wir schon im Thema sind. Du bist gegen Social Freezing, du junges Ding.
Oh, das langweilt mich einfach sehr.
Was heißt langweilen? Also langweilen, ich gebe, es provoziert dich, du findest es nicht ethisch, aber es langweilt dich.
Es langweilt mich, ich habe überhaupt keine Zeit für so einen Quatsch.
Nee, du musst es ja auch nicht machen.
Ja, aber diese auch Fotos überall hin.
Nein, Social Freezing, die Eizellen weggeben.
Ach so, oh Gott, ich war... Wenn ich sobald ich Social höre, denke ich, sie fängt jetzt mit Social Networks an, mit Social Facebook.
Nein, so weit sind wir noch nicht, dass wir über Facebook unsere Eizellen. Aber Social Freezing magst du auch nicht, wenn Frauen sozusagen ihre Eizellen einfrieren und sagen, hier, jetzt gerade geht's überhaupt nicht, aber vielleicht später.
Wieso, wer sagt, dass ich das nicht mache?
Habe ich in einem Interview gelesen, nee, mit Iris Berben.
Quatsch. Nee, das stimmt so nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich finde, in einem gewissen Alter muss man sich dann mal Gedanken darüber machen, ob man jetzt nicht einfach zu alt ist dafür.
Und wann fängt dieses Alter? Wann fängt dieses Alter an?
Naja, also muss ja auch jeder für sich. Aber ich finde, mit 53 muss man nicht unbedingt
okay,
nochmal Mama
53,
werden.
Ja. Und tasten wir uns nochmal näher an dein No.
An mein No?
An dein No-Alter ran. An dein sozusagen, geht es bis 45? Geht es bis 40? Ab wann würdest du sagen, jetzt muss auch mal Schluss sein?
Mit Kinder kriegen?
Ja.
Naja, mit, also für mich jetzt.
Naja, für das Thema. Für das Thema.
Naja, wie gesagt, also ich.
53 ist dann. Und mit 50 ist noch okay, mit 53 ist zu spät, oder wie?
Ja, ein Kind zu kriegen. Ja, mit 50 finde ich auch
zu spät. So. Du willst dich jetzt nicht
mal
auf einen.
Also 53 ist das höchste der Gefühle.
Okay. Da hätte ich nicht gedacht, dass man dich so weit raus
aber handeln
kann.
Aber ich kann auch nicht handeln. Ich bin auch ganz schnell, ich bin auch auf dem Markt immer ganz, ich sage immer ganz schnell, okay.
Ja, das ist schon.
Wirklich, jemand sagt 10 Euro, ich sage 8 und er sagt 59, ich sage okay. So ist es leider.
Okay.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Anna-Maria Mühe, die Schauspielerin, und ich habe Ihnen Mosella mitgebracht mit Twilight Girls.
Somewhere in the countryside, someone's mama's gonna cry.
Mosella, Twilight Girls, herzlich willkommen, falls Sie jetzt erst zuschalten, was ich nicht hoffen möchte, zur vierten und damit auch letzten halben Stunde der Hörbar mit der Schauspielerin Anna-Maria Mühe. Na, du bist ja auch ein lecker Häschen.
Hallo, Herr Horst Schlemmer.
So, ein Satz und du schenkst uns die Situation drumherum.
Ach, das war so aufregend. Also, die goldene Kamera.
2006.
2006. Ich war das erste Mal eingeladen und dachte, klar, gehe ich hin. Meine Agentin besorgte mir auch noch ein Kleid von einer Firma namens St. Emil. Sollte man auch kennen. Und alles ausgesucht, alles tippitoppi. Und dann sind wir hingegangen und sie saß auch neben mir. Wir saßen auch, hatten einen guten Platz, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, weil ich dachte, na klar, mit meiner Agentin sitzt man auch gut. Und dann kam also Horst Schlemmer mit seinem komischen Beutelchen um die Reihen und sprach sämtliche Menschen an, wie Yvonne Katterfeld oder ich glaube auch Jasmin Schwiers auch damals, und hat so getan, als würde er jetzt mit denen gleich irgendwas vorhaben. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, na, du bist ja auch ein Leckerchen.
Du kannst das ja richtig gut.
Und dann habe ich so noch so gelacht und dachte so, ja. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt kommst du mit nach vorne. Und dann stand ich da, und dann stand ich da vorne, und dann hieß es plötzlich, dass ich der Nachwuchsstar bin. Und dann, ja, Wahnsinn.
Die Lilli Palmer, das ist so eine Lilli Palmer Gedächtnis, genau. Goldene Kamera für den Nachwuchs. Genau. Ist auch, glaube ich, dotiert mit?
Ja, 10.000 Euro waren das. Glaube ich, ja.
Und nun ist diese Sendung ja für Diskretion bekannt. Was hast du denn mit der Kohle gemacht?
Also nichts Bestimmtes.
Okay, hätte ja sein können, dass du sagst, ey, und das war so super, weil ich musste unbedingt einen Tisch und ein
Fahrrad. Nee, ich glaube, es war super, weil ich einfach tatsächlich auch eh kein Geld mehr hatte. Dann war es so gut.
Du hast ja, also du warst gut im Geschäft, seit du angefangen hast, das muss man einfach sagen. Du hast auch richtig gute Filme eigentlich gedreht, also jetzt nicht so Saskia nackt im Cabrio oder so. Immer, du hattest immer Glück. Mhm. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch Phasen, und die gibt es bei ganz, ganz vielen Schauspielern zwischendurch, in denen es keine Engagements, keine Filme gibt, gar nichts. Du hast diese Zeit auch mal überbrückt, indem du in einem Club hinter der Bar gestanden hast in Berlin, ne?
Ja.
Welcher Club war das denn?
Im Steinhaus war das. Das Steinhaus war in der Saarbrücker Straße, in Mitte. Und ich stand hinter der Bar. Ich war aber auch dafür zuständig, die leeren Flaschen, die so auf der Tanzfläche rumkullerten, einzusammeln.
Also ein verantwortungsvoller Job, kann man sagen.
Wahnsinnig. Ich war der Runner. Aber es hat mir extrem viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ich fand es super. Ich fand es auch wahnsinnig cool, als erstes in diesen Club zu gehen und auch als Letzte da rauszugehen. Also ich habe mich da irgendwie gut mitgefühlt. Fand es nicht schlimm oder so. Ich fand es auch super, hinter der Bar, wenn ich dann mal hinter der Bar sein durfte, Getränke zu mixen und die Leute abzufüllen.
Vor allen Dingen
und auch was? Meine Freunde, die dann auch ständig kamen.
Komisch. Warst du im Berghain mal?
Ja.
Du hast so kurz, dieser kurze Moment des Zögerns führt jetzt natürlich dazu, dass ich sage, warum hast du gezögert?
Ich war, glaube ich, noch nie da, wenn normaler Betrieb sozusagen war, sondern nur mal auf einer Veranstaltung, die dort stattfand. Ich glaube, das ist aber auch nichts für mich.
Ich habe nämlich vor einiger Zeit, wann war das denn? Ja doch, vor ein paar Tagen gelesen, es gab offenbar einen DJ, ich weiß nicht mal, ich glaube, er ist Brite, Afro-Brite, um es richtig auszudrücken. Also mit dunklerer Hautfarbe und Felix the House Cat, glaube ich. Und er wurde offenbar nicht reingelassen. Also ich meine, niemand wird ja reingelassen im Berghain. Es gehört ja zur Politik, dass im Grunde, ist ja auch fast gute Schule.
Und allein das macht mir schon Angst, deswegen gehe ich gar nicht erst hin. So, ich habe überhaupt keine Lust vor dieser Hand,
möchte man
die
nicht.
Vor meinem Gesicht steht und sagt, nein, du
natürlich
kommst
nicht.
Hier nicht rein.
Wobei es nicht gleich heißt, nein, du kommst hier nicht rein, sondern es gehört zum guten Ton und zur, ich möchte sagen, Berghain-Hygiene. Dass man einfach eine Zeit lang warten muss. Und eine Zeit lang ist dann offenbar ein sehr dehnbarer Begriff.
Aber das würde mich ja so nerven.
Ja, aber das gehört offenbar dazu für viele. Das ist ja auch ein Thrill. Ist ja toll, ich musste nur 20 Minuten warten, wirklich. Ich musste 3 Stunden warten, aber es hat sich gelohnt. Sowas hört man dann von diesen Menschen so. Und Felix der Hausgart sagt, ey, dieser scheiß Rassismus, die haben mich nicht reingelassen, ich leg da nie wieder auf. Und das, glaube ich, meine ich jetzt, ist so ein Fall von, nee. Es kann einfach sein, dass man ins Berghain nicht reinkommt. Ich glaube, es hat nichts damit zu tun, ob man nur eine dunklere Hautfarbe hat oder nicht.
Würde ich jetzt auch mal behaupten. Mm. Also.
Aber das wird sehr schnell gesagt, glaube ich. Und ich glaube, dass das Berghain eigentlich, hoffe ich jedenfalls, wir hatten hier den Türsteher mal. Hallo, Sven, war ein super Typ.
Das glaube ich nicht. Ach, nö.
So. Ich sag zu oft so. Dieses so, das können wir, wenn ich mir was wünschen dürfte zum Geburtstag, bitte eliminieren.
Wann hast du Geburtstag?
Im September. Jungfrau. Warte, und du? Ich muss doch eigentlich wissen, Juli. Du bist eben so ein Sonnenkind. Ich bin Herbst, aber schöner Herbst.
Aber sonniger Herbst.
So, zurück zu Happe Kerkeling, Horst Schlemmer und dieser goldenen Kamera, die es 2006 gab, diesen Nachwuchspreis. Und dann kam 2007 weiblicher Shootingstar, 2008 Nachwuchsdarstellerpreis, dann 2012 wieder so ein Shootingstar. Das
Geil,
ist ja auch interessant.
Ich bin einfach ein Leben lang Nachwuchs. Das ist super. Ich darf immer Fehler machen.
Du hast dir selbst aber extrem lange nicht zugestanden, dich selbst Schauspielerin zu nennen.
Ja.
Und das ist jetzt ernst gemeint. Und das finde ich schon sehr interessant, denn du warst schon ganz schön lange im Geschäft und du hast schon ganz schön viele gute Filme auch abgeliefert und hast in Interviews wirklich sehr überzeugend gesagt, nee, ich will mich nicht Schauspielerin nennen. War das Koketterie im Nachhinein?
Nee, gar nicht. Weil ich wirklich also extrem, also mit einer Ernsthaftigkeit und diesem Beruf aufgewachsen bin. Und das war nie was zu Hause irgendwie was Leichtes war, sondern das war immer ein Beruf, den man lernen muss. Und es war ein Beruf, der wahnsinnig komplex ist und kompliziert und den man nicht einfach mal so macht nebenbei. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin noch nicht so weit, um mich wirklich Schauspielerin nennen zu können, weil das so ein großes Wort immer für mich war. Es war einfach so eine Ehrfurcht und so ein
Respekt. Was warst du dann?
Ich habe so versucht. Also ich habe nicht gesagt, was ich war. Ich habe einfach nicht, also ich spiele und mache Filme, aber ich habe nicht gesagt, mein Beruf ist Schauspielerin.
War das so ein Theaterkomplex? Also dass man sagt, nicht Theater spiele, weil es immer noch so heißt, ja, man verdient
dass
sich
man,
seine
genau.
Sporen.
Und auch dann natürlich keine Schauspielschule gemacht. Also das kommt, glaube ich, alles zusammen.
Mhm. So, vorletzter Song. Bist du bereit?
Okay.
Chet Faker Gold.
Wahnsinnig sexy.
Ja?
Ja, Wahnsinn.
You gotta know I'm feeling loved, made it gold.
wunderschönen Chet Faker Gold mitgebracht von Anna-Maria Mühe, der Schauspielerin, die heute hier zu Gast ist. Wenn Sie jetzt erst einschalten, können Sie sich die Sendung in ein, zwei Tagen auch als Podcast nochmal in voller Länge anhören. Schicken Sie uns so oder so eine E-Mail. Wir freuen uns immer, hörbar@radio1.de. Es gibt eine sechsteilige Serie. Den Autor Ferdinand von Schirach werden Sie kennen. Er befasst sich mit Kriminalfällen. Und es gibt jetzt eine, oder schon seit einiger Zeit, eine Serie, in der so Fälle aufgerollt werden. Mhm. Du bist Fall 3. Also zwei sind schon gelaufen. Man kann sich die in der Mediathek angucken. Ich glaube, die erste war mit David Striesow.
Und Bibi Begler, Bibiane Begler, genau.
Dann weißt du zufällig was?
Die zweite, welche war? Ich glaube, die zweite war Schnee. Die müsste mit Aline Tetzel gewesen sein.
Mhm. So, und du kommst jetzt am Freitag, am 6. um 8:45. Am Abend natürlich. Und die Episode heißt Der Ausgleich. Mhm. Was kannst du verraten, ohne zu viel zu verraten?
Es geht um eine Ehe, die so seit 8, 9 Jahren miteinander funktioniert, aber auch nur funktioniert, weil die Frau das alles zulässt, was da passiert. Der Mann ist nach der Hochzeit ziemlich schnell gewalttätig geworden und hat sie auch des Öfteren vergewaltigt und irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht mehr so weitergeht.
Es gibt diesen Song, There's a Thin Line Between Love and Hate, wo sie dann irgendwann ausflippt, in einer schönen Coverversion von Annie Lennox. Hätte ich den doch jetzt zur Hand.
Also wirklich.
Man weiß es nicht. Also, wenn Sie möchten, und davon gehen wir mal aus, schalten Sie am Freitag, kommenden Freitag, um 8:45, 21.15 Uhr das ZDF ein. Der Ausgleich, Folge 3 aus der, wenn man so will, Reihe Schuld von Ferdinand von Schirach und Anna-Maria Mühe spielt die Hauptrolle, die Frau, die geschlagen und gequält wird. Und mal sehen, was dann passiert. Wir dürfen ja noch nicht zu viel verraten. So, apropos schlagen und quälen, zum Ende einer Sendung. Kommt gern der Part, wo dann Gäste dann zurecht pampig werden und zumachen und sagen, was ist denn das hier, wieso wird mir das jetzt hier um die Ohren gehauen, das ist ja wohl eine Frechheit. Mhm. Das ist eine feste Rubrik und die heißt Meine liebsten Widersprüche. Mhm. Ja? Du guckst mich an, als würdest du mir das glauben. Es ist nicht so, aber ich kann es konstruieren, wenn ich das möchte. Also du bist ja zum Beispiel jemand, der von sich selbst sagt, ich habe fast immer gute Laune, ich strahle, ich liebe das Leben, ich bin gut drauf. Aber auf die Bitte des Fokus, dir ihm eine Lebensweisheit zu schenken, schenken Sie uns eine Lebensweisheit, sagst du, traue keinem Fremden. Und ich finde, das beißt sich ein bisschen. Jemand, der das Leben so umarmt und so offen ist, also, ist doch aber eigentlich
ja
nicht
gleich jeden Menschen, der da unten auf der Straße sitzt.
Nein, aber du gehst doch irgendwie ganz positiv durchs Leben und aufs Leben zu sehr offen, hast du gesagt.
Das stimmt. Man muss ja aber auch sagen, dass so Lebensweisheiten gefragt werden, das weiß ich nicht, wie alt das ist, aber das ist ja auch so lebensphasenabhängig. Mhm. Und das war wahrscheinlich eine Phase, wo ich oft enttäuscht worden bin von mir fremden Personen, die aber trotzdem was über mich zu sagen hatten oder meinten, sagen zu dürfen.
Okay.
Und dann passt der Satz natürlich.
Es gibt noch eine zweite Sache, die ist natürlich auch deinem Leben und dem Verlauf deines Lebens geschuldet. Wahrscheinlich, dass dir viele Leute im Leben gesagt haben werden, ja, das ist hart, aber das Leben geht weiter. Denn auf die Frage, welchen Satz du am meisten hast, kam wie aus der Pistole geschossen, das Leben geht weiter. Das will man nicht hören.
Nee.
Und interessanterweise, und das hat jetzt sowas.
Aber so lebe ich.
Genau. Und das sagst ja. du auch. Und interessanterweise sagst du es auch in Interviews. Du bettest es nur anders ein. Es ja. kommt halt nicht als Floskel, sondern du erklärst es. Ne? Du sagst, die Zeit bleibt nicht stehen. Das zu begreifen kostet viel Kraft. Das Leben geht weiter. Und wenn man sich jetzt ansieht, was du verdauen musstest, was du verarbeiten musstest und wahrscheinlich auch noch musst, denn jeder, der schon Trauer erlebt hat und den Verlust eines Menschen, bei dir ist es häufiger passiert, weiß auch, das ist kein abgeschlossener Prozess. Der sucht einen wieder heim. Manchmal helfen einem Erinnerungen, auch wieder ein Stück zur Seite zu legen und zu sagen, gut. Und manchmal haut es einen um. Kannst du sagen, was außer guten Freunden dir geholfen hat, dir eine gewisse Leichtigkeit zu bewahren?
Meine Tochter. Also das ist, muss ich schon sagen, dass das und die Schwangerschaft, also seit 3 Jahren habe ich eine Leichtigkeit und eine positive Haltung zum Leben, die ich so vorher auch nicht hatte. Und das ist das Geschenk meiner Tochter, die es schafft, das ich sehr lebensbejahend geworden bin.
Du sagst, dass du das vorher nicht hattest.
Und ich hatte das schon, aber nicht so extrem.
Du hast es ja extrem ausgestrahlt und...
Das konnte ich aber, ich konnte immer gut Leuten was vormachen.
Ach, war das Vormachen? Hast du das Gefühl,
ja, schon.
Das war
Vormachen? Also ich bin wirklich selten jemand, der auch zu Freunden hingeht und sagt, mir geht's schlecht. Das muss man mir schon auch aus der Nase ziehen. das braucht einiges, um das bei mir rauszufinden, wenn es mir wirklich schlecht geht. Und dieses Strahlen, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, das ist ja dann, was ihr seht. Da bin ich ja dann ein Teil der Öffentlichkeit in diesem Moment. Das beherrsche ich einfach sehr gut. Und das habe ich früh gelernt, wenn du rausgehst und dich auf dem roten Teppich präsentierst, dann hast du zu funktionieren.
Hast du das von deinen Eltern gelernt?
Ja, von meinen Eltern. Dann auch bei meinen Eltern gesehen, wie es eben nicht funktioniert, wie sie mit Presse umgegangen sind, wo ich den früher geraten hätte, sich jemanden zu suchen, der ihn da ein bisschen durchführt, der ihn da hilft.
Das würdest du jetzt auch wahrscheinlich, würdest du anders da reingrätschen, kann ich mir vorstellen. Ne?
Ja.
Das ist jetzt eine acht Jahre ungefähr her. Es gab so eine, wir müssen das Thema jetzt noch nicht nochmal aufdröseln, aber deine Eltern, beide bekannte Schauspieler, haben sich öffentlich, naja, man muss fast sagen, bekriegt. Es ging um eine Aussage, der dann widersprochen wurde. Deine Mutter war zu dem Zeitpunkt schon sehr krank. Das machte das Ganze noch schlimmer. Dein Vater starb wenig später. Also es wurde wie so eine Lawine, wie so ein Schneeball, von dem man das Gefühl hatte, oh mein Gott, was ist da passiert? So ein Riesendrama, ja. Und dann du dazwischen, im Grunde als Kind, dass ich nicht auf eine der beiden Seiten schlagen möchte. Und wahrscheinlich, genau, heute als junge Frau, als jemand, der selbst auch Verantwortung trägt.
Hätte ich gerne auf den Tisch gehauen, ja.
Das hätte wahrscheinlich allen geholfen.
Ich glaube auch, obwohl man weiß es nicht. Sie waren ja auch eigentlich alt genug. Und trotzdem macht man so Fehler.
Vielen Dank, dass du alles erzählt hast, dass du so schön durch diese Sendung geleitet hast. Tut mir leid, wenn ich zwischendurch Aussetzer hatte und mich schlecht konzentrieren konnte.
Fand ich sehr sympathisch.
Das lag an diesen Scheinwerferaugen, auf die ich ja noch gar nicht zu sprechen gekommen bin in der Sendung.
Stimmt.
Aber jetzt haben wir auch keine Zeit mehr. Denn wir beenden die Sendung mit Missy Elliott. Past That Dutch. War das die Zeit mit den... AC/DC, ADAC, DC-Schuhen und den Baggy-Pants.
Das ist auch heute noch eine gute Zeit. Ich finde Missy Elliott super. Ich liebe Hip-Hop zum Tanzen, zum Ausgehen und ich lege gerne auch mal selber auf. Auf jeden Fall ist Missy Elliott dabei.
Okay. Shake your booty. Alles klar. Und vielen Dank für die letzten zwei Stunden. Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß jetzt bei Sanft und Sorgfältig. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Micky Beisenherz. Mit Micky Beisenherz. Lassen Sie sich überraschen. Das ist ein sehr, sehr lustiger, guter Typ. Tschüss.